Biblischer Glaube, Teil 6. Die Frage, die ich manchmal vorher schon bekomme, ist, gibt es ein Handout? Ja, nachher. Der Teil heute heißt, überschreite die Grenze. Manchmal sind Grenzen ja was, was uns schützt. Und dann sollten wir die tunlichst nicht überschreiten. Und manche Grenzen sind eher die eines Gefängnisses, die uns klein halten, uns begrenzen und dafür sorgen, dass wir unser Potenzial nicht entfalten können. Und diese Art Grenzen, die sollen wir sogar überschreiten. Josua, der Nachfolger von Mose, bekam ja etwas gesagt von Gott, bevor er dann seinen Auftrag als Heerführer und ja als Volksleiter übernahm, nämlich folgende Worte in Josua 1, Vers 7 und 8. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das ist für mich eine Beschreibung der NUR-Christen. Bist du ein NUR-Christ? Ich rede nicht von Neckermann-Reisen. Ich rede von diesen drei Buchstaben, die dieses wundervolle Wort nur formen. Ein Wort, das viel zu oft überlesen wird und noch öfters missachtet wird, weil wir denken, wir müssten ja alles irgendwie selbst machen. Gott sagt, es ist nie der Auftrag gewesen, weder für Israel damals noch für sein Volk, die Christen heute. Sondern er, bevor er all diese Dinge nennt, sagt er am Anfang nur. Habt ihr das gehört? Weil nur ein ganz kurzes Wort, man kann es ganz schnell überhören. Nur. Josua, nur sei. Ich meine, das ist nicht so das beste Grammatik, nur am Anfang und dann so ein Satz, aber ich finde es toll, dass es wirklich als erstes Wort da steht. Nur sei recht stark und mutig. Das ist, was Gott sich von uns wünscht. Darüber haben wir schon mal, ich glaube, im ersten oder zweiten Teil geredet, oder im dritten Teil. Nur sei stark und mutig. Ich möchte uns das in Erinnerung bringen, dass wir uns wiederholen, was dort drin mitschwingt, weil dieses Nur ist so entscheidend für alles, was mit Glauben zu tun hat. Wir können Glauben als eine riesige, titanische Anstrengung verstehen und so entmutigt werden, dass wir erst gar nicht anfangen, da auch nur einen Schritt zu gehen. Das ist so wie jemand, der noch nie einen Marathon gelaufen ist, aber auch nicht regelmäßig joggt oder so, und der soll dann morgen einen Marathon laufen. Wer würde sich dafür anmelden? Du würdest die 42,x Kilometer nie schaffen. Also warum solltest du den ersten Schritt machen dabei? Also lässt man das lieber sein, lässt die Erfahrung irgendjemand anderen machen, der vielleicht ja da weiter ist. Und so ist es auch beim biblischen Glauben. Viele Christen haben das nie wirklich angepackt, weil es für sie so weit weg war von dem, was erreichbar schien. Naja, lassen wir es andere machen, so die Glaubensprofis, vielleicht den Zellleiter, der ist schon so stark im Glauben, naja, der kann das natürlich, aber du... Bis du da ankommst, können Minuten vergehen. Heute hast du die Möglichkeit, eine Grenze zu überschreiten, was auch immer das für dich bedeutet. Es können sehr unterschiedliche Grenzerfahrungen sein, die hier heute überstiegen werden. Und du musst es auch nicht tun. Du kannst ja auch genauso rausgehen, wie du reingekommen bist. Doch glaube ich, dass hier Potenzial ist, sich zu verändern. Aber es liegt an dir. Denn was wir hier hören in dieser Nur-Predigt Gottes an Josua, ist, dass Gottes Ziel für Josuas und für dein und für mein Leben es ist, Erfolg und Sieg zu haben. Und wo immer du das mangelst, könnte es ja damit zusammenhängen, dass du einfach noch eine Grenze überschreiten solltest, im Glauben einen Schritt weiterzugehen. Gott möchte, dass du deinen Teil, das Nur, hältst. Das bedeutet, kühn und mutig zu sein, ist ein Teil des Nurs. Nach dem Gesetz handeln, welches Gesetz ist es? Es sind nicht mal die 10 Gebote an sich, sondern es ist das Gebot der Liebe. was Jesus genannt hat. Liebe den Herrn, dein Gott, mit all deinem Verstand, allem Willen, alles, was du bist, und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Ein dreifaches Liebesgebot. Gott, der Nächste und du. Und wenn du das tust, wirst du die 10 Gebote, nimm mal das Sabbatgebot raus, aber die 10 Gebote ansonsten vollständig halten. Du wirst niemanden betrügen, du wirst niemanden umbringen, du wirst nicht Ehe brechen und so weiter. Du wirst Gott lieben, wirst dir kein Bild machen, was so abgeschlossen ist, dass du nichts mehr lernen kannst von Gott. Und du wirst offen sein und sagen, Gott, dein Bild ist in der Bibel, das kann ich immer wieder und immer neu, kann ich Dinge herausziehen über dich. Und das Dritte ist, neben kühn sein und mutig und nach dem Gesetz handeln, ist das Wort Gottes murmelnd betrachten. Das bedeutet das Wort nachsinnen, was hier steht. Murmelnd betrachten. Das heißt, wenn ich nachsinne über das Wort, ist das nicht das klassisch deutsche Nachdenken. Das sieht nämlich so aus. Amen. Das Wort nachsinnen, was auch im orientalischen Kontext durchaus bekannt war, das war ein Murmeln des Wortes. Oh Gott, du bist gut, du bist gut, du bist gut, deine Gnade wird für immer, deine Gnade wird für immer. Das ist nicht das Mantra der Inder, okay? Aber ich glaube, die Inder haben einiges geklaut. Okay? Dieses Murmeln macht ja was mit mir. Es ist wie eine Programmierung meiner Seele und sogar meines Geistes, die erfolgt, wenn ich die Worte sage. Leute, die ständig negative Worte machen, die programmieren sich mit der Zeit auch in die Richtung. Und eben genauso andersrum. Das ist eines der ganz großen Geheimnisse der Heiligen Schrift und eben gerade des biblischen Glaubens. Ich frage mich, wie könnte deine Ehe aussehen, wenn du mit deinem Ehepartner nur umgehen würdest, wie es das Wort sagt? Ehren, wertschätzen, einander ertragend, vergebend, liebend, dienend. Wenn du nur das machen würdest, ohne dass du erwartest, dass der andere dasselbe tut. Was würde sich verändern? Vielleicht nicht am ersten Tag. Würde vielleicht dein Ehepartner sagen, alles klar? Was willst du von mir? Willst du doch irgendwas? Aber nach einer Woche? Nach einem Monat? Ich garantiere, weil ich es so oft gesehen und erlebt habe, auch durch unsere Beratung, es verändert sich was, auch im anderen. Denn wenn ich mich entscheide, jemanden so zu lieben, wie er ist, ohne dass ich verlange und erwarte, dass er so wird, wie ich es will, verändern sich Menschen. Weil dann der Druck raus ist und die Manipulation raus ist. Stell dir vor, dein Ehepartner wird nie anders sein als heute. Aber du hebst dir das beste Stück deiner Liebe dafür auf, dass er endlich so ist, wie du es gerne hättest. Oder wie du denkst, dass es richtig wäre. Und dann ist ein Leben auf einmal vorbei. Und man steht dann im Grab. Und auf einmal wird es klar, was eigentlich jetzt schon klar sein könnte. Wir haben nicht das Recht, jemanden nach unserem Maßstab zu verändern. Niemand hat das Recht. Aber wir haben das Recht, und es ist ein großes Vorrecht, uns selbst zu verändern. Und das große Geheimnis ist, wenn ich mich verändere, verändere ich damit auch meine Umgebung. Nicht immer so schnell und nicht immer sofort und nicht immer genau so, aber es verändert sich was. Die Richtung verändert sich. Vieles, vieles andere kommt dazu. Das Geheimnis von der glücklichen Ehe ist nicht kurz und schnell, sondern ist lang und gut. Amen. Wie würde dein Bankkonto aussehen, wenn du dem Wort Gottes beständig gehorsam wärst? Zehnten und Opfer, haben wir ja oft drüber geredet die letzte Zeit. Und wenn du Gottes Wort von Überfluss und Wohlstand sprechen würdest, statt ständig die derzeitigen Umstände zu beschreiben und sie dadurch zu festigen. Oh, wir können nächstes Jahr nicht in den Urlaub fahren, wir haben kein Geld dafür. Möglicherweise sieht es heute genauso aus. Aber indem du es aussprichst und nach Möglichkeit vielen Leuten erzählst, weil jeder fragt dich ja, was macht ihr nächstes Jahr im Sommer? Ach, wir machen Balkonien. Ein Balkonien kann wunderschön sein. Aber vielleicht würdest du ja gerne wegfahren. Und fährst nur nicht weg, weil das Geld nicht da ist. Was wäre, wenn du im Glauben zu Gott gehst und sagst, Gott, was darf ich schon bitten nächstes Jahr? Was ist denn drin? Ich würde gern das und das. Und dann hörst du. Du hörst entweder ein Echo und sagst, okay. Oder Gott sagt, nicht so, aber anders. Es wird was Besseres kommen. Und dann fängst du an, anders zu reden. Du sagst, ja, ich weiß noch nicht genau, was ich nächstes Jahr mache, aber es wird sicher gut. Merkst du den Unterschied zwischen Wir machen nichts, wir haben kein Geld. Oder, oh, das wird gut, wir sind noch nicht festgelegt, wir machen da vielleicht kurzfristig was. Aber es wird bestimmt klasse. Du programmierst dich, du programmierst dein Denken und du programmierst damit Materie, da reden wir nachher noch drüber, die jetzt noch gar nicht sichtbar ist. Wie würde dein Körper aussehen, wenn du ihm beständig Leben und Gesundheit zusprechen würdest, statt zunehmend Mangel zu erwarten? Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber in meiner Beobachtung beobachte ich Leute, ich sag mal jenseits der 60, jetzt nicht jetzt in der Gemeinde, aber so außerhalb oft, die scheinen richtig stolz zu sein auf all ihre Krankheiten und Tabletten und Arzterfahrungen, die sie haben. Das erlebe ich oft, nicht immer, aber oft. Dann erzählen die manchmal stundenlang und das ist scheinbar ihr Fokus, das ist, da leben die drin. Oh, ich war jetzt bei dem Doktor und das habe ich da erlebt und das und ja, dann jetzt habe ich jetzt noch die Krankheit und das wird auch nie mehr richtig gut und wisst ihr so und dann natürlich wird das nicht besser, weil ich beschreibe erstmal den Ist-Zustand, aber damit schreibe ich ihn gleichzeitig fest. Es ist wie wenn ich mit jedem Mal einen Nagel tiefer reinhaue und das Ding fester klopfe in meinem Leben. Das geht nicht mehr raus. Und zum Schluss kommen dann noch die Schrauben. Dann ist festgeklopft. Dann wundert man sich, es verändert sich bei mir nichts. Ja. Du veränderst dein Leben durch das, was du glaubst und sprichst. Wie würde denn deine Beziehung zu Gott aussehen, wenn du mit seinem Wort allzeit übereinstimmen würdest, statt doch immer wieder die Tatsache, statt der Wahrheit zu bekennen? Wie würde deine Beziehung mit Gott aussehen? Och, ich fühle Gott nicht. Ja, ich habe jetzt schon zweimal Bibel gelesen, ich habe irgendwie nichts da rausgenommen. Ja, und die Predigt, die gibt mir auch nichts mehr. Kennt ihr den Mann oder die Erzählung von dem Mann, der morgens aufsteht und sagt, boah, stinkt das hier. Er geht ans Fenster, auf, boah, stinkt das hier. Er geht zur Arbeit und boah, stinkst du. Alles stinkt. Bis er merkt, dass ihm jemand Knoblauch unter die Nase gerieben hat. Manche Christen benehmen sich so. Alle anderen haben ein Problem. Alle sind Idioten oder blöd oder erzählen dummes Zeug oder haben ja keinen Glauben. Nur ich bin anders. Weißt du, kommt die Botschaft an. Wir sind oft selbst unser größtes Problem. Wenn du ständig Probleme mit Menschen hast um dich rum, mach dir doch mal Gedanken, warum das so ist. Manchmal kommt jemand in die Seelsorge und erzählt mir über den, über den, über dem. Und man kommt eigentlich immer zu dem Punkt, weißt du eigentlich, das ist weder der noch der noch der, das bist du. Du siehst nur Ähnlichkeiten bei den Personen und die stoßen dich ab, weil du die bei dir nicht magst. Lass uns doch mal bei dir anfangen. Arbeite doch mal an dir. Wenn du an dir arbeitest, auf einmal siehst du Dinge anders. Könnte doch sein. Ich glaube, einige werden heute eine Grenze überschreiten, die sie bisher nicht überschritten haben. Und in eine neue Dimension des Glaubens und auch des Sprechens vorstellen. Ich habe da eine ganz große Erwartung heute. Ich sage das nicht jedes Mal. Ich möchte euch einen ganz kurzen Filmausschnitt zeigen. Seid ihr soweit, Technik? Marcel? Okay, bitte die Lichter aus und den Film an. So sieht's aus. Sam machte die Erfahrung, die ich in meinem Leben schon ein paar Mal gemacht habe. Nämlich über eine Grenze zu gehen, die bis dahin schwierig schien. Aber nachdem ich sie überwunden habe, war es ganz leicht. Möglicherweise passiert dir das heute. Die Frage ist doch, wie weit können wir gehen? Wie weit kann ich im biblischen Glauben gehen? Was ist möglich? Bin ich schon an der echten Grenze, wo es wirklich nicht weitergeht, angekommen? Oder stehe ich vielleicht sogar erst am Anfang oder irgendwo in der Mitte? Wenn ich mir die Bibel anschaue und lese in der Apostelgeschichte oder lese in den Briefen im Neuen Testament, dann wird mir eins ganz klar. Ich bin noch nicht annähernd an der Grenze angekommen, dessen, was im Glauben möglich ist. Und ich rede nicht nur von dem, was Jesus getan hat, sondern ich rede von dem, was seine Jünger getan haben. Von dem, was Paulus getan hat. Jakobus, Petrus, Johannes und andere. Und dann weiß ich, Herr, es sind noch einige Grenzen, die übertreten werden müssen, um auch nur annähernd in diese Richtung zu gehen, die du für deine Kinder vorgesehen hast. Nicht nur für Pastoren, für Christen. Ihr sollt die Werke tun, hat er selbst gesagt, die ich getan habe. Denn ich gehe zum Vater und größere. Das muss man ja nicht verschweigen, das geht dann schon wieder zu weit. Ne? Aber wenn wir doch schon mal da ankommen, dass wir sagen, wir tun die Werke, die Jesus getan hat, dann ist ja schon mal immer eine sehr große Grenze überschritten. Und da möchte ich, dass wir einfach weiter drauf zugehen. Und jeden Gartenzaun, das sind ja meistens keine sehr großen Grenzen, zumindest wenn wir dann drüber steigen, merken wir, wie wenig groß die eigentlich sind, dass wir so einige Gartenzäune übersteigen und sagen, ja, das ging auch, okay, und das geht auch. Ich kann also reden lernen, ich kann mit Leuten beten, um Heilung sogar. Ich kann Leute zu Jesus führen, alles solche kleinen Gartenzäune, die nicht so groß sind, wie sie scheinbar vor uns auftreten, wenn wir unseren Fußeimer erheben. Das Wasser trägt. So möchte ich euch keinen Druck machen mit dieser Botschaft, im Gegenteil. Ich möchte euch herausfordern und ermutigen, einfach einen Schritt weiter zu gehen als bisher. So wie Sam eben in dem Filmausschnitt. Es war mal ein Froschwettrennen. Es ging darum, einen sehr hohen Turm zu erklimmen. Und all die Frösche gingen zum Start und auf die Plätze fertig, quack! Und die hüpften und sprangen und es waren sehr, sehr viele Zuschauerfrösche überall drumherum. Und die schauten zu und die sahen diesen hohen Turm, wo die rauf mussten. Und die Kommentare waren dementsprechend. Das schaffen die nie. Guck doch mal, der Turm, wie glatt der ist. Unmöglich, der ist so steil, da kommt keiner hoch. Ach, schau doch mal, die kleinen Frösche und der große Turm. Kannst du vergessen, niemand kann das schaffen. Und so weiter und so weiter. Und die waren überall auf dem Weg, waren diese Frösche am Rand. Und Frosch nach Frosch gab auf. Verließ das Rennen. Ach, einer. Der ging trotzdem weiter. Und die Rufe wurden lauter und lauter. Nachher waren die Frösche nicht mehr so nah am Weg, weil das war ja schon zu steil. Aber die quakten dann umso lauter den Müll. Und der Frosch ging trotzdem weiter. Unter schwersten Anstrengungen erreichte er schließlich den Gipfel des Turms. Und als er dann wieder runterkam und seine Medaille umgehängt bekommen, fragte der Veranstalter, sag mal, wie hast du das denn geschafft? Er guckte nur und grinste und fragte, wie hast du das denn geschafft? Grinst du noch weiter? Wie hast du das geschafft, da hochzukommen? Keiner hat das auch nur annähernd geschafft. Und dann kam seine Frau um die Ecke und sagte, er ist taub. Es ist sehr wichtig, dass wir gegenüber den Stimmen taub sind, die uns sagen, was wir alles nicht schaffen. Denn derer gibt es Hunderte in jedem unserer Leben. Worte sind viel mächtiger, als wir denken. Und das führt mich zu unserem ersten Punkt heute, zur Macht deiner Zunge. Die Zunge wird beschrieben als ein Lebensruder, das Ruder für dein Leben. Und ein Ruder ist ja nichts Riesiges, aber es ist was sehr Entscheidendes, denn es gibt die Richtung vor. Ist die Richtung falsch, ist die Geschwindigkeit tödlich. Okay? Also die Geschwindigkeit, wo wir ja immer so viel Wert drauf legen, es muss ja alles schnell gehen, die Geschwindigkeit ist nie das Ziel. Die Richtung ist das Ziel. Und selbst mit langsamer Geschwindigkeit in die richtige Richtung werde ich mein Ziel eher erreichen, als jemand, der Vollspeed gegen die Wand fährt. Richtig? Okay. Im Jakobusbrief steht was sehr Entscheidendes über die Zunge. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Jakobus 3, 1 bis 12. Nicht viele von euch sollten Lehrer werden, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir eine strengere Beurteilung empfangen werden. Denn wir alle straucheln in vielen Punkten. Wenn jemand im Wort nicht strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, wir legen den Pferden Zaumzeug in die Mäuler, damit sie uns gehorchen und lenken so den ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, gelenkt werden sie von einem sehr kleinen Steuerruder, wohin das Trachten des Steuernden beschließen mag. Ebenso auch die Zunge, sie ist ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald es anzünden kann. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit stellt sich die Zunge unter unseren Gliedern dar, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Werdens entzündet, während sie selbst von der Hölle entzündet ist. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Reptilien als auch der Meerestiere, kann gezähmt werden und ist gezähmt worden von der menschlichen Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen zähmen. Sie ist ein unbändiges Übel voll todbringenden Giftes. In ihrer Kraft preisen wir den Gott und Vater und in ihrer Kraft verfluchen wir die Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes entstanden sind. Aus demselben Mund gehen Segen und Fluch hervor. Nein, meine Brüder, so darf das nicht sein. Sprudelt etwa die Quelle aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Ebenso kann eine salzige Quelle auch kein süßes Wasser führen. Ein kleines Steuerruder, ein kleines Feuer, ein unzähmbarer Gegenstand. Alle haben wir es im Mund, hoffe ich doch. Und so entscheidend ist dieses Stück Fleisch. Es ist der entscheidende Punkt, weil er eben nicht nur Fleisch bleibt, sondern geistliche Dinge tun kann, Dinge in Existenz sprechen kann. Und da begegnen wir uns heute in den zweiten Punkt, über den ich sprechen möchte. Neben der Zunge an sich als Quelle oder als Krafteinheit geht es mir um die vierte Dimension, in die wir eintreten, wenn wir diese Macht der Zunge verstanden haben. Die vierte Dimension. Und Gott ist nicht dreidimensional, stimmt's? Er ist kein Strich, er ist keine Fläche und er ist auch keine Form. Heißt dazu eine dritte Dimension. Er ist die vierte Dimension, er ist Geist. Er ist mehr als all das, mehr als ein Strich, mehr als eine Fläche und mehr als eine dreidimensionale Form. Er ist vierdimensional. Du kannst ihn nicht mit den Sinnen, die wir hier haben, erfassen. Und doch ist er ja mehr als das. Er herrscht. Wenn er durch dich wirken will, dann braucht er dich in einer vierdimensionalen Umgebung. Nun, viele haben herausgefunden, dass es eine vierte Dimension gibt. Die Esoteriker spielen gerne mit dem Gedanken. Andere Religionen auch hier und da. Und doch ist keiner von ihnen zu dem Kern durchgedrungen, der Kern der vierten Dimension an sich ist, nämlich Gott selbst. Gott ist Geist, der spricht, sprechender Geist. Von Anfang an, bevor alles war, was wir an Materie sehen, war er. Ein sprechender Geist. Zu Adam sagte Gott nach seiner Schöpfung, er solle sich die Welt untertan machen. Aber Gott sprach sich nie aus für Gewalt oder Ähnliches, sondern er sprach immer von der Kraft der vierten Dimension. Gott hat Adam keinen Spaten in die Hand gedrückt oder ein Gewehr, als er gesagt hat, mach dir die Welt untertan. Adam war geschaffen nach Gottes Art. 1. Mose 1, 26, 27. Er schuf mich, er schuf dich nach seiner Art. Ich glaube, in einem Psalm steht, dass Adam und Eva von Anfang an umkleidet waren mit Herrlichkeit. Wenn ich mir versuche, das vorzustellen, dann sehe ich zwei Flammen, ich sehe zwei Lichtgestalten. Ich sehe, jemand sagte mal, Adam und Eva haben vor dem Sündenfall ihren Körper nie gesehen. Weiß nicht, ob das genau so ist, aber es hilft mir, Dinge vorzustellen. Sie waren Licht, sie waren sprechender Geist. Sie waren nach der Art Gottes. Und wenn Gott des Abends mit Adam und Eva durch den Garten Eden ging, ich glaube, jedes Tier drehte sich um. Jeder Engel, jeder Dämon sah eins. Das sind drei von einer Familie. Die sind eine Art, die gehören zusammen. Das ist nicht der Gott und dann die zwei minderwertigen Kreaturen. So hat Gott es nie gedacht. Heute sieht es oft so aus und auch mit Grund. Aber von Anfang an war es nicht so gewesen. Gott sagt, ich mache Menschen nach meiner Art, nach meinem Bild. Sprechende Geister. Sie sollten mit ihren Worten die Welt untertan machen, formen. Sie hatten den Auftrag, Dinge zu benennen. Und indem sie sie benannt haben, waren sie. Geschöpfe mögen ihre Art verändert haben, vielleicht sogar ihre Gestalt, weil Adam ihnen Namen gab. Namen, die Sinn beinhalteten. Pflanzen, denen er Dinge zusprach, Frucht zusprach. Das können wir nur uns vorstellen. Das ist nicht im Detail beschrieben. Aber sie waren vierdimensionale Wesen. Es gibt vier Kanäle, durch die du mit dem heiligen Gott in Kontakt treten kannst, und die sind immer noch dieselben. Und durch die du auch in der vierten Dimension leben und handeln kannst. Kanal 1 ist dein Denken. Dein Denken beeinflusst massiv, was du erwartest. Wir reden auch von Hoffnung. Gedanken formen in uns Bilder, innen drin. Und wir machen in der Regel das wahr, was wir denken. Wenn ich denke, ich bin arm, klein und dumm, werde ich mich genauso benehmen. Ich werde von anderen genauso wahrgenommen. Es macht was mit mir und es macht was mit meiner Umgebung. Ohne dass ich das bewusst machen muss. Es ist einfach so. Mein Denken produziert es. Je nachdem, wo du groß geworden bist, in welchem Umfeld, in welcher Familie, in welcher Gesellschaft, in welcher Kultur, wird es dein Denken prägen. Vieles ist gut. Aber anderes wirst du merken, das ist gar nicht gut. Wenn dir jemand gesagt hat, was du alles nicht kannst, und du hast es dadurch auch niemals versucht. Und du wirst nie wissen, was du kannst. Weil du glaubst ja, dass das wohl so ist, wenn alle das so denken und sagen. Was passiert, wenn du auf einmal anders denkst? Wenn du mit Leuten zusammenkommst, ist das schon mal passiert? Leuten, die ganz anders denken, als deine Familie gedacht hat. Manche haben dann so Leute geheiratet. Die waren einfach anders, die waren erfrischend. Da war Hoffnung und Mut und Ermutigung. Und die haben dir gesagt, wie schön du bist, obwohl dein Papa vielleicht immer gesagt hat, was für ein hässliches Entlein du warst. Ja, so Sachen. Wir kommen mit anderen Gedanken zusammen und die attraktieren, ziehen uns hin. Und wir verändern was in uns. Und dann verändert es sich sogar nach außen. Dann ist auf einmal das hässliche Entlein eine richtig hübsche Frau. Und selbst wenn sie 20 Kilo zu viel wiegt, solange sie denkt, dass sie hübsch ist, ist sie attraktiver als das Barbie-Modell, was nie sicher ist, ob sie wirklich hübsch genug ist und sich die dritte Brustvergrößerung hat machen lassen und immer noch nicht glaubt, dass sie liebenswert ist. Weißt du? Unsere Gedanken sind so wichtig. Das ist ein ganz wesentlicher Kanal, um in die vierte Dimension etwas zu verändern. Darum, wenn du deine Gedanken nicht änderst, wirst du auch nichts anderes ändern können. Du wirst genauso bleiben wie heute. Wenn wir in 20 Jahren reden und nichts hat sich wesentlich geändert. Das zweite sind Visionen und Träume. Was hast du für große Bilder im Kopf? Für dein Leben, für das Leben deiner Familie, deiner Kinder, deiner Zelle, deiner Gemeinde. Wie groß sind die Bilder? Sind es kleine, enge Bilder, wo du gerade so klarkommst? Deine Finanzen, deine Gesundheit, deine Lebenslänge? Was ist das Bild? Was sind deine Visionen? Was sind deine Träume? Manchmal Tagträume, Dinge, die du Tag und Nacht nicht abrufen kannst, weil die in dir leben und immer größer werden wollen. Aber wir erlauben es oder wir erlauben es nicht. Was ist dein Glaube? Das ist die dritte Stufe oder die dritte Möglichkeit, der dritte Kanal. Was glaubst du? Was erwartest du? Wer ist Gott für dich? Ist es ein guter Gott, der dich schützt, der dich heilt, der dich versorgt, der dir Überfluss gibt in allem? Oder ist es der Gott, den die christliche Religion oft vermittelt, der dich straft, der dir eins drauf gibt, wenn du einen Fehler machst, der dich krank macht, damit du was lernst, der dir deine Kinder nimmt, der jemanden sterben lässt, der dir wichtig ist, um dich zu prüfen und so weiter? Es ist ein schräges Bild, was die Bibel nie hergibt. Das Neue Testament lehrt uns einen ganz anderen Gott, der mit uns umgeht. Aber was ich glaube, mache ich wahr. denke ich so negativ von Gott, werde ich auf Gott immer einen Abstand halten, weil ich weiß ja nie, wie der ist. Heute umarmt er mich, morgen haut er mir eins drauf. Vielleicht hattest du so einen Vater, vielleicht einen Alkoholiker, der genauso war. Und wie schnell habe ich das Bild übertragen auf Gott? Habe ich einen guten Vater gehabt, habe ich in der Regel überhaupt kein Problem, an einen guten Gott zu glauben. Aber war das jemand anders? Oder war er gar nicht da? War er abwesend? Es prägt mein Bild von Gott, wenn ich nicht aufpasse. Ich kann das ändern. Weiß sei Gott, es muss nicht so bleiben. Aber vielleicht muss es mir erst mal bewusst werden, was eigentlich los ist. Und dann kann ich Entscheidungen treffen und dann kann ich das auch aussprechen. Kann ich sagen, und Gott ist gut und Gott liebt mich und Gott versorgt mich und Gott heilt mich und Gott ist für mich und Gott wird mir ein langes Leben und Gesundheit schenken und er wird mich zum Segen machen für andere, weil ich bin gesegnet. Amen. Wenn du so Dinge anfängst auszusprechen, dann passiert was in deinem Geist. Da werden Dinge ausgespült, die da gar nicht hingehören, die im Schmutz sind, die dich vergiftet haben. Und anderes kommt immer mehr zum Tragen. Du merkst einfach, Gott stellt sich zu deinen Worten. Und du erlebst auf einmal die ersten dieser Dinge. Du erlebst es ganz praktisch, wie Versorgung fließt, wie Heilung fließt, wie du anderen Segen sein kannst. Und der vierte Kanal ist das Sprechen des Mundes. Dein Mund ist entscheidender, als du ahnst. Dein Mund ist die Quelle, aus der ganz viel herauskommen soll von Gott. Das Sprechen des Mundes in Übereinstimmung mit Denken, Visionen, Träume und Glauben. Das ist das Output, was daraus kommt. Oder andersrum gesagt, hör dir mal eine Weile zu und du weißt, was du für Träume hast, du weißt, was du wirklich glaubst und du weißt, was du denkst. Manchmal ist es hilfreich, jemand anderen mal sich zuhören zu lassen, so einen Tag, und dann nachher wirklich zu fragen, sag mal ganz ehrlich, was habe ich heute so geredet, was hast du so wahrgenommen von mir? Je weniger der dich kennt, desto klarer wird die Antwort sein. Auf einer Konferenz hörte ich Dr. Joe etwas sagen, was mich sehr bewegt hat. Dr. Joe ist Pastor der größten lokalen christlichen Gemeinde der Welt. Ich denke, es sind weit über 800.000 Mitglieder in Seoul, Südkorea, mit noch, und weiß nicht, wie viele es sind, viele, viele Tochtergemeinden. Also das Ganze sind weit über 1 Million Christen, die dieser Mann zu Jesus geführt hat und leitet. Und er ist jetzt in seinen 70ern, sehr beeindruckende Persönlichkeit, der ganz viel über die vierte Dimension auch gesprochen hat, solange ich ihn kenne, seit meinem Glaubensanfang und schon Jahrzehnte vorher hat er darüber gepredigt und geschrieben. Und er sagte in dieser Konferenz vor, ich denke es war vor 2 Jahren, manchmal sage ich diese Schriftstelle, durch deine Wunden bin ich geheilt, 1000 Mal, ehe ich zu Bett gehe. Ich zähle sie dann mit einem Klickzähler. Ich proklamiere andere Schriftstellen permanent, wie zum Beispiel, ich bin gesegnet wie Abraham. So fließt der Segen in meinem Leben wie ein reißender Fluss. Die Folge ist, dass ich in göttlicher Gesundheit bleibe. Darum brauchst du Zeiten der Meditation, des Träumens und des richtigen Sprechens und des Handelns im Glauben. Wenn du finanzielle Probleme hast, dann verändere sie in der vierten und nicht in der dritten Dimension. Soweit das Zitat von Dr. Joe. Wenn dieser Granitblock des Glaubens, so möchte ich ihn mal nennen, er ist mir ein Vorbild seit 22 Jahren. Wenn dieser Dinosaurier sagt, ich spreche jeden Tag permanent diese Dinge und ich gehe manchmal ins Bett und habe 1000 Mal gesagt, der Herr ist mein Arzt, ich bin geheilt in den Wunden Jesu. Wer sind wir, die wir denken, ein richtiger Satz mal im Gottesdienst beim Aufruf gesprochen, würde mein Leben massiv verändern? Joe ist jemand, der erlebt hat, was ich glaube, kein Christ auf der ganzen Welt erlebt hat in diesem Maß. Ich habe die Gebäude gesehen, die er alleine für die Verwaltung braucht, für 700.000 Leute. Ein Hochhaus mit 30 Stockwerken, nur für die Verwaltung von dieser Gemeinde. Er hat eine Tageszeitung mit Millionen Auflage in Südkorea, die jeden Tag 4 oder 8 Seiten christliche Zeugnisse und so mit rausbringt. Ansonsten eine säkuläre Zeitung. Es waren so Visionen, die er hatte. Er hat eine Krebsklinik für Kinder gebaut in Nordkorea. Für 10 Millionen vollständig finanziert. Er hat viele, viele dieser Dinge getan. Ich sage nur, er hat die Dimension, erlebt sie. Er redet nicht nur drüber. Und ich glaube, es ist ganz ermutigend für uns zu sagen, hey, wo sind wir heute und wo wollen wir eigentlich hin? Was können wir mit unseren Worten tun? Dass Geld reinkommt. Dass Gesundheit kommt. Dass wir nicht ständig um Heilung beten müssen, sondern dass wir ein Leben in permanenter Gesundheit leben. Weil wir jeden Tag Dinge proklamieren, wie ich bin geheilt in den Wunden Jesu, weil das Wort sagt es. Die Bibel ist klar über den Willen Gottes in diesem Bereich. Wir müssen nicht hin und her eiern und hoffen, wird er mich heilen wollen. Er ist willig, dich zu heilen, er ist fähig, dich zu heilen und er hat schon gesagt, dass du geheilt bist. Also worum worüber reden wir noch? Wir müssen es aussprechen. Unser Geist muss vierdimensional darauf reagieren, was Gott vierdimensional vorbereitet hat. Der dritte Punkt ist jetzt der, wo ich ein bisschen vorlesen möchte, nämlich aus einem kleinen Büchlein, das heißt Quantenglauben. Es geht um Dinge, die Quantenphysik oder womit die Quantenphysik biblischen Glauben in der vierten Dimension bestätigt. Sehr, sehr erstaunliche Erkenntnisse. Ich denke, dass es doch hier auch einen Büchertisch zu kaufen gibt, wen das interessiert. Ein bisschen Auszüge habe ich auch in dem Handout mit drin, aber nicht alles, was ich lese, hat da leider hingepasst. Worte sind Energie und Energie beeinflusst Materie. Die Energie in deiner Mikrowelle bringt die Wassermoleküle zum Schwimmen und erwärmt, zum Schwingen und erwärmt das Wasser. Elektrische Energie fließt zu deiner Waschmaschine und treibt den Motor an, der die Wäschetrommel dreht und damit deine Wäsche säubert. Somit können wir richtigerweise sagen, dass Energie Materie beeinflusst. Deine Worte sind Energie und sie beeinflussen die Materie in deinem Leben. Wenn du Worte sprichst wie: Das ist das schlechteste Auto, das ich jemals hatte, du dämliches Stück Müll, sind diese Worte Energieschwingungen, die die Atome beeinflussen, aus denen das Auto besteht. Wenn du diese Worte lange genug aussprichst, wird dein Auto dir gehorchen. Manchmal reicht schon einmal, je nachdem, mit welchem Glauben du das tust. Wissenschaftler haben mit Atomen und ihren dazugehörigen subatomaren Teilchen, wie zum Beispiel Elektronen, Versuche durchgeführt. Wenn du in der Schule aufmerksam warst, hast du die grafische Darstellung eines Atoms sicher schon gesehen. Ja, es wird von einem Elektron umkreist und so, ne? So wie die Erde ja die Sonne umkreist. Und interessant dabei ist, dass Wissenschaftler entdeckten, dass das Elektron, wenn aufgezeigt wird, wie es den Atomkern umkreist, nicht immer in Teilchenform vorhanden ist. Es existiert in Wellenform, also so wie eine Wolke, überall zur gleichen Zeit. Bis es jemand ansieht. Sobald der Wissenschaftler es beobachtet, erscheint es plötzlich als Punkt, als Teilchen. Was wir jetzt alle gerne genau wissen wollen, ist, woher weiß das Elektron, dass es jemand ansieht? Es reagiert offensichtlich darauf, wie der Beobachter mit dem umgeht. Eine der Schwierigkeiten in der Quantenphysik besteht darin, dass die Teilchen sich bei jedem Beobachter ein wenig anders verhalten. Was mich zu der Frage veranlasst, verhält es sich nach dem, was der Wissenschaftler glaubt? Auf jeden Fall können wir zweifellos darauf schließen, dass Jesus recht hatte, als er lehrte, dass die ganze Materie auf Glauben und Worte reagiert. Die Substanz, aus der unsere Welt geschaffen ist, wird beeinflusst und sichtbar gemacht durch Worte. Die Dinge, die du dir wünschst, bestehen aus Atomen. Diese wissen, was du glaubst, hören, was du sagst und verhalten sich dementsprechend. Die Gedanken und Überzeugungen, die du hast, erzeugen ebenfalls eine Energie um dich herum. Hast du schon einmal gemerkt, dass Dinge schieflaufen und die Menschen unbeherrscht und böse auf dich sind, wenn du ärgerlich bist? Was du ausstrahlst, ziehst du an. Unzufriedenheit zieht Unzufriedenheit an. Frustration, Frustration. Erwarte nicht, wenn du mies drauf bist, dass lauter Leute mit positiven Einstellungen dich umgeben. Die gehen weit weg von dir, weil die spüren, sorry, aber das ist gerade, nee, das zieht mich nicht an, das stößt mich ab. Deine Gedanken und Vorstellungen erzeugen eine Energie, die die Menschen wahrnehmen können und auf die sie reagieren. Wenn du glaubst, dass niemand dich mag, dann strahlst du diese lehnende Energie aus und die Menschen werden von dir fernbleiben. Wenn du die Menschen liebst und dich um sie kümmerst, spüren sie dies und sie werden dann zu dir hingezogen. Das ist ein Geheimnis von erfolgreichen Zellleitern. Ja? Wenn ich keinen Mensch anziehe, muss ich mal schauen, vielleicht liegt es ja auch daran. Muss nicht der Grund sein, aber kann. Was passiert? Welche Vorstellung habe ich von Menschen? Warst du schon einmal in der Gegenwart einer Person, die freundlich und voller Liebe war? Ich hoffe doch. Dies ist eine Energie, die man tatsächlich spüren kann. Die Energie der Liebe ist eine kraftvolle Ausstattung zum Besten in deinem Leben. Schließlich ist Gott Liebe. Wenn du glaubst, dass Gott dich liebt und dass er will, dass du erfolgreich bist, dann veränderst du deine Worte und deine Einstellung über Geld. Wenn finanzielle Herausforderungen des Weges kamen, bekam ich es früher mit der Angst zu tun und sagte Dinge wie: Nun, jetzt werden wir nicht in der Lage sein, das Auto, das Haus oder was auch immer abzubezahlen. Die Angst und das Aussprechen derselben ist eine Energie, die dein Bankkonto beeinflusst und deine finanzielle Freiheit stoppt. Jetzt aber habe ich gelernt, so zu denken, so zu glauben und so zu bekennen. Bei mir klappt alles bestens. Alles, was ich tue, gelingt und ich habe Überfluss in Jesu Namen. Gott ist nicht begrenzt auf die Dinge, die du und ich sehen. Es gibt einen unendlichen Vorrat an Materie, der darauf wartet, nach deiner Überzeugung und deinen Worten in Erscheinung zu treten. Bevor ich weiterlese, nur kurz zusammenfassend. Alles auf subatomarer Ebene schwingt. Und ich möchte betonen, das ist keine Irrlehre, Sonderlehre, esoterische Aussage, das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. Okay, ich bewege mich hier auf ganz solidem wissenschaftlichen Boden, weil ich weiß, Schwingungen, ne? Da wird ja schon Schwingungen, denke, okay, nix Wobei wir zugeben müssen, dass einige dieser Randbewegungen Dinge erkannt und praktiziert haben, wo einige Christen sich schwer mit tun. Ich weiß, ich habe Motivationstrainings teils gesehen oder gehört von, wo Leute gelernt haben, sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, du bist schön, du bist attraktiv, du siehst gut aus, du bist erfolgreich. Ist ja positives Denken. Und das Erstaunliche ist, es funktioniert ein ganzes Stück. Nicht ganz rund, weil der Wertgeber fehlt hinter den Werten. Ja, und die Werte sind ja oft nicht mal wirklich vermittelt. Aber es funktioniert, es macht was. Mit dir und mit deiner Umgebung, weil du veränderst deine Worte. Veränderst deine Einstellung. Du kommst deswegen nicht in den Himmel, aber du kannst auf dieser Erde ein besseres Leben führen. Aber wie viel besser ist doch, wenn wir das Original nehmen, was die ja geklaut haben, nämlich die Bibel, und sagen, hey, wir sind's. Wir haben Grund dazu, weil wir sind gerettet. Für mich ist Gott am Kreuz gestorben. Mich hat Gott geschaffen, mich hat Gott vom Mutterleib an gewollt. Das sagt die Bibel. Wenn das kein Grund ist, selbstsicher zu sein und zu sagen, ich bin geliebt. Ich weiß nicht. Er ist für mich gestorben, wisst ihr? Wenn jemand für mich stirbt, oh, also das muss Liebe sein. Und zwar eine Dimension, die ich nicht einfach so übergehen kann und will. Allein etwas anzusehen, haben wir gerade gehört, es also bewusst zu betrachten, verändert bereits die Schwingung der Moleküle. Die Art, wie du auf etwas zugehst, verändert die Reaktion. Das Sprechen in die unsichtbare Dimension hinein verändert Materie oder schafft sogar neue. Jetzt lese ich ein bisschen weiter. Frequenz und Vibration. Alle Dinge aus der Materie bestehen, aus Atomen, deine Kinder, dein Auto, dein Computer und dein Haus inbegriffen. Keins dieser Dinge ist fest. Jetzt sind die Frauen nervös. Und die Männer. Auch nicht dein Küchentisch. Selbst wenn er aus Eiche angefertigt ist, du kannst die Räume zwischen den Atomen in deinem Küchentisch nicht sehen. Aber wenn du so kleine Dinge sehen könntest, würdest du auch die Bewegungen sehen. Das entspricht der Wahrheit. Dein Küchentisch vibriert. Die Atome sind nicht stillsitzend. Die haben alle ADS. Sind ständig am Schwingen. Alles hat eine Vibrationsfrequenz. Du vibrierst, dein Auto vibriert und selbst der Berg hinter deinem Haus vibriert. Alles hat eine natürliche Frequenz. Gehen wir einmal zurück zum Beispiel mit der Mikrowelle, die das Wasser in der Tasse erwärmt. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Die Vibrationsfrequenz von Mikrowellen ist viel höher als die von Wasser. Wenn diese Hochfrequenzwellen die Wassermoleküle zu bombardieren beginnen, werden die in den Atomen befindlichen Elektronen angeregt und diese bewegen sich schneller und schneller. Eine stärkere Vibration entsteht. Das Resultat ist dabei, dass die Substanz, nämlich das Wasser, heißer wird. Die Elektronen sind in eine höhere Umlaufbahn gesprungen und bringen dadurch das Wasser zum Kochen. Wenn man dem Wasser eine kalte Temperatur zuführt, verringert dies die Vibration der atomaren Struktur bis zu einem Grad und dies führt dazu, dass das Wasser fester wird, bis es gefriert. Okay? Logisch. Alles schon mal gehört. Das sind Vibrationen. Alle Dinge reagieren auf Energieschwingungen. Welche Art von Energie produzierst du? Möchtest du, dass dein Wasser kocht oder gefriert? Sprichst du glaubensstarke Hochfrequenzworte zu deinen Kindern, deinen Finanzen und deiner Gesundheit oder Niedrigfrequenz negative Worte, die deine Umstände in eine immerwährende Serie von Krisen einfrieren? Du hast die Wahlmöglichkeit, die Energie deiner Worte dazu einzusetzen, um die Materie zu verändern. Die Dinge in deinem Leben werden deinen Worten gehorchen. Indem du zu Objekten sprichst, wirst du feststellen, dass sie dir gehorchen. Wirst du zum Beispiel zu deinem Computer sagen, blöder Computer, du wirst bald kaputt gehen, dann spielt es für ihn keine Rolle, ob kaputt gehen eine gute oder schlechte Sache ist. Er wird dir einfach gehorchen. Oder du kannst auch eine andere Wahl treffen, wenn es darum geht, zu den Dingen zu sprechen. Du kannst zum Beispiel zu deinem Auto sagen, das ist ein gutes Auto. Es springt immer an und läuft gut. Da würde ich aber lügen, ich hatte Probleme damit, sagst du vielleicht. Ja, aber willst du das, was existiert, verstärken oder willst du es verändern? Indem du die guten Dinge an deinem Auto anerkennst, schaffst du einen positiven Glauben in Bezug auf das Auto, dass es letztlich in das verändert, was du dir wünschst. Stell dir vor, du nimmst die höchste Frequenz von allen, nämlich das vibrierende, schöpferische Wort Gottes und veränderst damit die Vibration der Dinge, die du verändert haben möchtest. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Er sprach und es wurde. Das war die Art, wie er die Erde geschaffen hat, das Universum geschaffen hat. Er hat nicht Materie zusammengemixt und irgendwie, er hat gesprochen und hat in Existenz gesprochen. Was ist es, das du begehrst? Besser gefragt, was wählst du? Die Möglichkeiten für dein Leben sind unbegrenzt. Die Quantenphysik ist ein Bereich, in dem die bekannten Gesetze der Physik nach Newton nicht mehr anwendbar sind. In der klassischen Physik nach Newton kann man Versuche wiederholen, indem man dieselbe Formeln benutzt und dafür die Antworten und Reaktionen, die man erwartet, bekommt. Die Versuche sind wiederholbar, haben wir alle gelernt im Physikunterricht. Man kann erwarten, dass Dinge auf diese Art und Weise funktionieren. Als Isaac Newton zum Beispiel den Apfel vom Baum auf den Boden fallen sah, entdeckte er ein Naturgesetz, nämlich die Schwerkraft. Man kann mit der Schwerkraft auf jede erdenkliche Art und Weise Experimente durchführen und sie wird immer funktionieren. Was nach oben geht, muss herunterkommen. Wenn du vom Dach deines Hauses springst, wirst du immer nach unten fallen, nicht nach oben. In der quantensubatomaren Arena gibt es aber nur Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Die Dinge funktionieren nicht so, wie du denkst, wie sie sollten. Nichts ist da, bis du hinschaust. Alles, was existiert, ist nur eine unendliche Zahl von Möglichkeiten. Erinnere dich daran, was Jesus sagte, alles ist möglich, dem der glaubt. Während die Schwerkraft wirksam ist, ob gerade jemand anwesend ist oder nicht, genauso fällt ein Baum nach unten, nicht nach oben, auch wenn keiner dies beobachtet, so sind die subatomaren Teilchen so lange nicht da, bis ein Beobachter nach ihnen Ausschau hält. Wir können nicht wirklich wissen, was diese tun oder ob sie überhaupt existieren, wenn wir nicht hinschauen. Es ist möglich, dass sie nichts sind. In 1. Korinther heißt es, dass Gott das erwählt hat, was nicht ist, um das zunichte zu machen, was ist. Wie kann etwas nicht sein? Diese Schriftstelle ergibt überhaupt keinen Sinn, bis wir uns auf der atomaren Ebene damit befassen. Alle Dinge sind aus Atomen gemacht, die wiederum aus subatomaren Teilchen bestehen. Diese Teilchen sind nicht wirklich Teilchen, weil sie nur in einem Zustand von Möglichkeiten existieren, so lange, bis sie jemand beobachtet und diese genau in dem Moment als Materie erscheinen. Wenn das verrückt klingt, dann lies Hebräer 11, Vers 1. Haben wir schon mal gelesen. Nun aber ist der Glaube die Substanz oder Grundlage von Dingen, auf die man hofft, der Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Wenn du auf etwas hoffst, wo existiert es dann? Nur in deinem Verstand und in deinem Herzen. Es ist nicht sichtbar, es ist nur Hoffnung. Durch Glauben erkennen wir, dass die Weltenzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Also das, was man sieht, aus nicht Sichtbarem entstanden ist. Hebräer 11, Vers 3. Das Concordant Literal New Testament drückt es so aus. So, dass das, was beobachtet wird, nicht aus dem gekommen ist, was erscheint, was sichtbar ist. Das ist eine Aussage, die von einem Physiker stammen könnte. Was bringt das Nichtseiende zum Erscheinen? Deine Beobachtung. Und du als Beobachter mit Glauben gefüllt, verleihst deinen Hoffnungen und Träumen die richtige Substanz. Der Glaube beobachtet das, was nicht ist, und verleiht ihm Substanz, auf dass es erscheinen und sichtbar werden kann. Der Schlüssel für die Manifestation von Materie ist das Einwirken auf das, was nicht ist, damit es das werden kann, worauf du hoffst. Deine Erwartungen und Überzeugungen oder das, was du beobachtest, sind von höchster Wichtigkeit. Wenn du Versagen, Krankheit oder Unheil erwartest, dann ist es genau das, was sich manifestieren wird. Da gibt es eine unendlich große Anzahl an existierenden Möglichkeiten für dein Leben. Du alleine hast die Macht zu wählen, welche Möglichkeiten in deinem Leben zur Realität werden. Wähle weise. Ich glaube, dass Erfolg auch in der sichtbaren Welt von Leuten, die Gott überhaupt nicht kennen, massivst davon abhängen, was diese Leute glauben über sich selbst, sprechen und wie sie handeln. Egal, ob das Filmstars sind oder Leute, die fürs Fernsehen arbeiten, Leute, die Musik machen, Leute, die künstlerisch aktiv sind, erfolgreiche Manager, Unternehmer. Es hat ganz viel damit zu tun, wie ich hier über mich denke. Dein Glauben und dein Sprechen entscheiden über dein Leben, über das, was du bist und was du hast. Überschreite heute die Grenze. Darum geht's immer noch. Überschreite die Grenze und mach dir das Unbewusste bewusster. Wir alle haben blinde Flecken, die wir selbst noch nicht richtig sehen. Und ich hoffe, dass heute hier der ein oder andere blinde Fleck sichtbar geworden ist an dir. Und dass du ab heute Dinge veränderst. Vielleicht eine Kleinigkeit. Es sind nicht die großen, es sind die kleinen Dinge, die unser Leben prägen. Eine Kleinigkeit zu verändern, kann große und massive Auswirkungen haben. Ich sage es immer wieder, 1 Grad auf deinem Weg verändert, auf 10 Jahre gegangen und du kommst Kilometer weit entfernt von dem Ort raus, wo du sonst gelandet wärst. Okay? Es sind die kleinen Richtungsentscheidungen. Jeder Gottesdienst bietet dieses Potenzial, ein klein bisschen mehr zu sehen und mehr zu entscheiden, um deine Richtung zu korrigieren, um in den vollkommenen Willen Gottes einzutreten. Die Bibel warnt uns vor negativen und zerstörerischen Worten. Die gibt uns sogar eine Liste davon, was nicht einmal erwähnt werden soll. Epheser 3:5-5. Hier steht, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habgier sollen nicht einmal unter euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Wie auch Obszönität und dummes Geschwätz oder vulgärer Humor, die sich nicht gebühren, sondern vielmehr Danksagung. Denn dies ist euch bekannt, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habgieriger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Königreich des Christus und Gottes. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar über den 4. Vers, die sich nicht gehören, diese 3 unangebrachten Sünden der Zunge umfassen jede obszöne, würdelose, törichte oder unflätige Redeweise, sowie zweideutige und unmoralische Witze. All das durchkreuzt ein heiliges Leben und gottesfürchtiges Zeugnis und sollte bereut, gemieden und durch Dank für Gott ersetzt werden. Das hebräische Wort für Worte ist das Wort Devar. Devar kann auch übersetzt werden mit Dinge oder mit Angelegenheiten. Die Wurzel dieses Wortes jedoch bedeutet arrangieren. Worte bedeuten von der Wurzel her, etwas zu arrangieren. Mit den Worten, die du gebrauchst, arrangierst du dein Leben. Das ist die Bedeutung. Unsere Worte arrangieren, wer wir sind. Und wenn du immer noch dastehst und sagst, ich bin der, weil meine Eltern, die Person XY mich verletzt, missbraucht und sonst was hat. Solange das immer noch dein Denken ist, hast du nicht verstanden, was ich versuche zu sagen. Deine Worte verändern den Zustand deines Lebens. Den übelsten und auch den harmlosen. Solange du deinen Zustand nicht veränderst und dich auf andere rausredest, wird dein Leben so genau so weitergehen wie bisher. Du wirst dieselben Verletzungen erleiden, du wirst dieselben Kurven immer wieder drehen, dasselbe Versagen erleben, dieselbe Minderwertigkeit spüren und du wirst genau dieselben Dinge aussprechen wie bisher. Und in 20 und 30 Jahren wird sich nichts verändert haben von dem, was heute ist. Wenn du heute Dinge änderst, wirst du eine andere Zukunft haben als deine Gegenwart, die dir vielleicht nicht so gefällt in dem und dem Bereich. Wenn wir sprechen, arrangieren wir Dinge, unser Leben und die Atmosphäre um uns herum. Selbst unser eigenes Haus, unseren Haushalt, unsere Familie. Wir prägen mit unseren Worten. Ich kenne Leute, die reden immer negativ. Negativ über den Ehepartner, negativ über die Firma, über die Arbeitgeber, über den Chef. Was soll sich da jemals ändern? Ich hatte auch mal in meinem Leben, ich war Vertriebstrainer, bevor ich berufen wurde hier, ich hatte eine Kollegin, die war damals noch über mich gestellt und die war sehr, sehr böse. Sehr, sehr böse. zu mir und zu meiner Kollegin. Wir kamen als Vertriebstrainer an einen neuen Standort nach Wiesbaden. Und wir bekamen alles in den Weg geschmissen, was man sich vorstellen kann. Also Mobbing ist ein kleiner Begriff für das, was uns da begegnet ist. Und wir hätten Grund gehabt, pausenlos über diese Frau zu reden, die uns das Leben zur Hölle gemacht hat oder es versucht hatte. Mir kann keiner das Leben zur Hölle machen, weil ich im Himmel bin. Mit dem Kopf schon. Was habe ich gemacht? Auf dem Weg zur Arbeit, weil es schön, wenn man lange Fahrzeiten hat, kann man viel Predigten hören, viel beten oder Hörbibel hören. Ich habe sie gesegnet. Jeden Tag. Ich habe Gutes über ihr ausgesprochen. Ich habe Gottes Segen über ihr ausgesprochen. Ich habe für sie gebetet. Nicht in der Weise wie, oh, die ist so böse, sondern ich habe sie gesegnet. Gute Worte ausgesprochen. Und diese Frau, an dem Tag, wo ich dann gesagt habe, ich kündige jetzt, Gott hat mich berufen, ich soll jetzt in Vollzeit in den Dienst gehen. Diese Frau sagt es mir, Herr Trümper, es tut mir richtig leid, dass Sie gehen. Und ich war ein Stein in ihrem Weg. Ich habe nämlich den Job bekommen, den sie gerne wollte, wisst ihr, so diese Neidgeschichte. Es war, ich habe nachher, habe sie gecoacht als Geschäftsstellenleiterin, habe ihr geholfen mit ihrer Arbeit. Wir haben zusammen im Personalamt gesessen zum Schluss. Es war also eine ganz andere Situation. Gott hat mir meinen Feind zum Freund, ja, Freund ist vielleicht übertrieben, aber zum Günstling gegeben. Das passiert, wenn wir die richtigen Worte sprechen und nicht mitmischen. Das meiste, was passiert ist, du kriegst was Negatives ab, also haust du zurück. Klar, das haben wir doch gelernt, vom Kindergarten an. Wenn jemand was tut, wehr dich bloß. Ja, manchmal ist es auch dran, sich zu wehren. Ich sage gar nicht, dass das immer falsch ist. Aber wir sollten auf unsere Haltung achten und darauf, dass wir das Richtige tun. Manchmal ist Wehren das Richtige, aber manchmal ist es auch völlig falsch. Gerade wenn es um dich selbst, um deine Ehre geht, habe ich gelernt, ich muss mich gar nicht verteidigen. Gott verteidigt mich. Gott sorgt für all die Dinge. Manchmal reden Leute schlecht über mich. Ich weiß es ja nicht mal immer, weiß dem Herrn. Gott ist mein Anwalt. Gott verteidigt. Gott stellt her. Und Gott demütigt sogar Leute. Das passiert. Gott macht Dinge mit deinen Feinden. Huhu, denkst du hinterher, ich wollte aber nicht mein Feind sein. Ja, ich habe sowas beobachtet. Das passiert. Gott ist gut. Gott steht zu dir. Und Gott steht zu denen, die das Richtige tun. Ich fasse zusammen. Deine Zunge und deine Worte haben große Macht. Du kannst mit ihnen segnen und du kannst auch mit ihnen fluchen. Wähle weise, wie du damit umgehst. Unsere Worte produzieren und beeinflussen Materie in der vierten Dimension. Dein Leben im Glauben hat große Relevanz für deine Zukunft und auch für die Zukunft von anderen. Zuallererst für die, die in deinem Haus leben, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Eltern, für deinen Ehepartner. Deine Worte haben mehr Relevanz, als du ahnst. Durch die Quantenphysik wissen wir um die Wirksamkeit unserer Worte im subatomaren Bereich. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Somit, das verrät nichts Neues. Das ist alles schon in der Bibel erklärt. Es bestätigt nur. Deswegen mag ich, wenn Wissenschaft den Glauben bestätigt, da kann ich sehr gut mit umgehen und sage ich Halleluja, Ehre sei Gott. Wissenschaft bestätigt mehr und mehr die Wahrheiten der Bibel. Und umso wichtiger für uns, dass wir darauf reagieren und auch andere Menschen darauf hinweisen. Ich möchte es gern, dass wir zusammen aufstehen. Weil alles, was ich gesagt habe, ist gut. Und wenn du das umsetzt, und selbst wenn du Jesus nicht kennst, wirst du ein Leben haben, das deutlich erfolgreicher und lebenswerter sein wird, als was du bisher hattest. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass irgendwann der Schnitt kommt, wo dein Leben endet. Wenn dieser Moment kommt, wird alles, was du hier an Gutem gehabt hast, unwichtig sein. Es wird nur noch das zählen, was du vorausgeschickt hast in diese nächste Welt, in das nächste Leben. Und darum geht es darum, nicht nur den Wert oder die Wahrheit zu kennen, sondern den Wahrheitsgeber, der sich ja selbst sogar die Wahrheit nennt, Jesus Christus. Diesen Herrn Jesus zu finden, ist nicht schwer, aber es ist auch nicht billig. Es kostet dich nämlich dein ganzes Leben. Wenn du sagst, Jesus sei mein Herr, dann gibst du dein Recht auf Herrschaft über dein Leben ihm ab. Und von dem Moment an lenkt er dich, oder sollte er das dürfen. Das kann Richtungsveränderung bedeuten, manchmal sogar massive. Bei mir hat es massive bedeutet, wo ich das vor 22 Jahren gemacht habe. Und ich bin so, so dankbar dafür. Weil er hat die Übersicht über die Ewigkeit. Und ich sehe gerade mal den nächsten Tag und meine nächste Abzweigung in meinem Leben und habe keine Ahnung, was kommt danach. Er sieht. Und er ist auf die Welt gekommen und ans Kreuz gegangen. Nicht nur, damit wir ein gutes Leben haben hier. Das ist sicher ihm wichtig. Wir sind dann seine Kinder und er kümmert sich drum. Aber das Wichtigste für ihn ist, dass wir in diesem Leben auf die Ewigkeit vorbereitet werden. Dass wir ihn hier kennen als den guten, liebenden Vater, der auf uns wartet, wenn es soweit ist. Denn dann wird der letzte Vorhang für dich seinen Schrecken verlieren. Da, wo viele verzittern, wo viele nicht drüber nachdenken wollen, wirst du sagen, wenn ich mal hier weggehe, wenn ich mal sterbe, werde ich nichts verlieren, sondern noch mehr gewinnen. Denn das, was nachher kommt, ist noch viel schöner als das schönste Leben, was Gott mir hier schon schenkt. Und wir machen das in jedem Gottesdienst. Ich möchte euch bitten, eure Augen zu schließen und ich werde ein kurzes Gebet vorbeten. Wenn du dieses Gebet von Herzen betest, wirst du Jesus Christus als deinen Herrn annehmen. Und dieser Tag wird der Tag deiner neuen Geburt sein. So nennt die Bibel das im Johannesevangelium. Von neuem geboren. Von außen sieht man nichts anderes, aber innen drin. Dein Geist hat Feuer gefangen. Dein Geist ist erfüllt worden von Gottes Geist. Und du weißt auf einmal das, was du vorher nicht mehr so richtig glauben konntest. Nämlich, dass Gott da ist. Dass Gott für dich ist. Dass Gott dich liebt. Wenn du das möchtest, dann sprich doch einfach von ganzem Herzen folgende Worte. Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Herr, ich habe gesündigt. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe versagt. Vergib mir. Und mach mich heil. Ich empfange jetzt im Glauben ein neues Leben. Ich empfange deine Heilung, deine Befreiung und deinen Heiligen Geist. Amen. Ehre sei Gott. Und während ihr steht, möchte ich zwei Einladungen aussprechen. Die eine ist die, für die, die sagen, ich habe dieses Gebet jetzt für mich zum ersten Mal richtig bewusst gesprochen. Ich habe vielleicht vorher schon religiös gelebt und war auch interessiert an Gott, aber ich habe heute mein Leben wirklich Gott übergeben. Wenn das so ist, möchte ich gleich, wenn der zweite Aufruf auch kommt, euch einladen, dort vorne hinzugehen. Hebt doch mal eure Hand, Marian, Silvana. Diese beiden lieben Menschen möchten gerne mit euch noch ein persönliches Gebet beten und euch etwas schenken, damit ihr einen guten Start habt in eurem Leben mit Gott. Und die anderen, die empfinden, meine Worte waren nicht so. Ich habe so viel Müll geredet den ganzen Tag. Vielleicht einige nur hier und da. Und ich möchte, dass das aufhört. Der erste Weg, wenn ich erkenne, dass ich einen Fehler gemacht habe, ist nicht, mich schlecht zu fühlen, sondern ist, zu Gott zu gehen und sagen, Gott, es tut mir leid. Vergib mir. Wisst ihr, was er dann macht? Er vergibt einfach. Er vergibt einfach. Er hält dir keine Moralvorträge. Er nimmt das weg. Und die Bibel sagt, er vergibt es auf eine Art und Weise, dass er nie mehr daran denkt. Die einzige Voraussetzung ist, dass du wirklich, dass es dir leid tut und dass du es Gott sagst. Und das ist heute möglich, auch in dem Bereich Worte. Ich möchte einladen, zum Kreuz zu gehen, für alle die, die ihre Zunge Gott weihen wollen. Die sagen, heute übertrete ich die Grenze. Heute mache ich das, was Sam Gamgee gemacht hat eben. Heute gehe ich einen Schritt weiter, als ich bisher gegangen bin. Und ich möchte auf meine Worte achten. Vielleicht in spezifischen Bereichen, was auch immer dein persönliches Anliegen ist. Du kannst es am Kreuz dem Herrn ablegen. Leg die Schuld ab und nimm Vergebung an und weih Gott deine Lippen, weih ihm deine Zunge. Deine Zunge soll der Ort sein, wo Leben rauskommt. Wenn du negativ geredet hast, wenn du verleumdet hast, wenn du Leute verflucht hast vielleicht sogar, Leuten immer nur sagst, was sie nicht tun können. Bring es zu Gott. Es ist Sünde, es ist Schuld und es trennt dich von Gott. Und es wird verhindern, dass Dinge in deinem Leben passieren, die Gott so gerne schenken möchte, weil du dich umprogrammiert hast. Komm zurück, lass dich, wie sagt man, reprogrammieren von Gott. Er will dich reinwaschen von all dem Müll und will dir helfen, ein Leben zu führen, das in dieser Ordnung geschieht. So, entscheide dich heute wie Sam oder wie der Frosch, deine Ohren zu schließen. Entscheide dich, einen Schritt weiter zu gehen als bisher. Und denk dran, du läufst in deinem Lebenslauf nicht gegen andere. Du läufst nicht gegen deinen Nachbarn. Du läufst alleine gegen dich selbst. Das ist der Vergleich, den wir uns immer wieder stellen müssen. Bin ich einen Schritt weiter gegangen als gestern? Habe ich mich entwickelt? Das ist der Maßstab, den Gott an uns anlegt. Er ist fair, er ist gerecht. Er vergleicht mich nicht mit dir. Er vergleicht mich mit mir von gestern. So, heute ist ein neuer Tag. Triff Entscheidungen. Geh einen Schritt weiter als bisher.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.